Dann bin ich irgendwann auf die Reeperbahn in Hamburg gekommen und habe da lange im Dollhaus gearbeitet, in der Table Dance Bar als Servicekraft, also nicht als Tänzerin, sondern als Servicekraft. Tänzerin hätte ich gerne gemacht, aber... Danach kam irgendwann der Vario, der ist auch eckiger, der Düsseldorfer ist runder. Ja. Und das ist ja so das typische Hippie-Mobil gewesen. Auf den Festivals, wo ich war, standen da ganz viele rum. Und das war mein großer Traum. Und hab dann irgendwann, wollte ich so einen Bus haben. Und hab ihn dann gekauft.
Ja.
Ich hatte aber keinen Führerschein dafür. Ich habe mich wirklich die ersten, ich glaube so 2 Jahre, habe ich mich von meiner Mutter oder von meinem Schwager zum Festival fahren lassen, weil die haben ja noch die alten Führerscheine. Wer bei Redrock schon mal eine Reise gebucht hat, Jörn ist, wie Freddy schon sagt, 1000%. Mhm. Und der möchte natürlich, dass alle Gäste abgeholt werden und irgendwie schon eine tolle Reise haben und dass auch alles so stimmt, wie es sein soll.
Ja.
Ne? Und deshalb sind wir auch dabei gewesen in dem Fall. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Zwischenfälle gehabt.
Ja.
In dem Fall, dass die Autos ausgefallen sind, dass für die Gäste natürlich schon die Reise weitergehen kann.
Moin, grüß Gott. Grüezi und hallo, liebe Offroad-Enthusiasten, Lebenskünstler und Hamburg-Fans. Ich begrüße euch zur 66. Folge eures Lieblingspodcasts Lendi und Leute. Ich bin's wieder, euer Rainer Schuler alias die Landratte. Ja, heute schwimmt mein Studio, denn ich nehme in einer Suite auf der Fähre von Tunis zurück nach Genua auf. Mein Gast oder Gästin ist Johanna Krause. Eine liebenswerte Hamburger Powerfrau mit einem beeindruckenden Lebensweg. Johanna hat sich von der Arbeit auf der Reeperbahn zur Großgeräteführerin im Hamburger Hafen und Co-Guide bei Red Rock Adventures entwickelt. Mit dabei ist ihr Lebenspartner Krischi Schädel, ein begnadeter Schrauber und Land Rover Defender-Experte. Johanna hat uns auf unserer zurückliegenden Sahara-Tour immer wieder Halt gegeben und die sehr heterogene Mannschaft mit ihrer herzlichen Art motiviert und inspiriert. Wie Johanna ihren turbulenten Lebensweg von der Reeperbahn zur Großgeräteführerin gemeistert hat, warum sie schon vor ihrem Führerschein einen Hippiebus restaurierte, um damit Musikfestivals zu besuchen, und wie sie zur Liebe zum Defender eher geschubst bzw. genötigt wurde, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt noch schnell ein kühles Astra aus dem Kühlschrank. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn kein Bier passt besser zu einer echten Hamburger Dirn mit Herz und Power. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 66. Folge direkt von der Mittelmeerfähre mit Johanna Krause. So, heute, ich sag's ja eigentlich immer, aber heute ist mal wieder was ganz Besonderes. Denn heute bin ich nicht nur außerhalb meines Studios und außerhalb von Calw und außerhalb von Deutschland, ja, ich bin sogar außerhalb von Europa unterwegs, aber ich bin auch nicht mehr in Afrika. Da war ich jetzt in den letzten 14 Tagen in Tunesien, das habt ihr hoffentlich euch angehört in der letzten Folge mit dem Freddy. Heute bin ich hier auf der Fähre und laufe mit meiner Frau durch diese, naja, unendliche Gänge wäre übertrieben, aber ziemlich lange Gänge, zu meinem nächsten Podcast-Gast, der Johanna, die uns all diese 14 Tage begleitet hat. Sie supportet unseren Reiseveranstalter Red Rock Adventures und hat uns wirklich viel, viel Freude gemacht, hat die Truppe gut zusammengehalten. Ihr Lebensgefährte, ihr Partner Krischi hat dem einen oder anderen wirklich massiv geholfen. Er ist ein Mechaniker vor dem Herrn, ein absoluter Defender-Spezialist. Und somit Freue ich mich drauf, dass wir Sie gleich interviewen können. Mit mir ist meine Frau hier unterwegs und wir gehen jetzt zu ihrer Kabine. Die haben sich auch eine schöne Außenkabine rausgelassen, um die Rückreise auch nochmal richtig genießen zu können. Aktuell ist ein bisschen starker Seegang. Wir schwanken hier von einer Seite des Gangs zur nächsten. Aber jetzt sind wir endlich angekommen und betreten jetzt gleich die heiligen Hallen, hätte ich fast gesagt, die Suite von den beiden, Krischi und Johanna, und ich freue mich schon drauf. Also, dann klopfen wir mal an.
So. Hi, da seid ihr.
Hi.
Hallo. So, also wir betreten die Suite der beiden, ich habe es ja vorhin schon erklärt. Meine Frau Petra und der Krischi sind mit dabei, wir sind also hier zu viert, aber hauptsächlich werde ich mich mit der Johanna heute unterhalten. Es geht so ein bisschen um ihren Werdegang, wie immer. Und da würde ich erstmal sagen, hallo Johanna.
Hallo Rainer, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir bei euch Gäste sein können in diesem wirklich phänomenalen Ambiente. Eine Außenkabine mit Balkon habe ich noch nie erlebt, sozusagen. Wir sitzen hier auf einem schönen Sofa. Wie gesagt, Krischi und Petra schauen uns ein wenig zu. Und das wird bestimmt spannend. Wie immer fange ich gerne damit an, dir die Chance zu geben, dich so ein bisschen vorzustellen, wo du herkommst, wie du eingestiegen bist in dein Leben und was du dir damals vielleicht vorgestellt hast, was du machen willst. Und das ist dann immer ein ganz guter Anhaltspunkt, auch damit man so ein bisschen sieht, wie alt du bist, hört, wie alt du bist natürlich, und dass wir da dich eingruppieren können. Bitte schön, Johanna.
Ja, also ich bin die Johanna. Geboren bin ich in Schwerin. Bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. Bin da bis 18 sozusagen geblieben, war ein ganz wildes Häschen sozusagen, hab wilde Zeiten hinter mir, wusste immer nicht, was ich machen soll, war immer sehr unentschlossen. Was aber klar war, ich wollte immer nach Hamburg und bin dann mit, sagen wir, ja, 17, 18 bin ich nach Hamburg. Vorher hatte ich habe schon immer sehr gerne eigentlich so das Interesse für technische Sachen gehabt, habe ich meinen Schulabschluss auch in Technik gemacht, also alles so Tischlersachen, Zimmerer,
so die typischen Männerberufe.
Ja, genau. So für Autos hatte ich ja auch immer ein Faible. Schon als kleines Mädchen habe ich immer mit Autos gespielt. Also mich hat eher immer so die Jungsseite interessiert als die Mädchenseite. So Puppen waren so gar nicht mein Ding. Gab es eine Phase, aber war gar nicht so mein Ding. Somit habe ich meinen Schulabschluss auch in Technik gemacht, wie gesagt. Und meine erste Ausbildung war Zimmerin. Die habe ich noch vor 18 gemacht, mit 16 glaube ich, habe ich die angefangen, aber leider, weil ich ja wildes Häschen war und es damals alles nicht so einfach war, habe ich sie nicht abgeschlossen. Also ich habe sie, glaube ich, nach dem zweiten Lehrjahr haben sich mein Chef und ich uns getrennt, weil die Möglichkeiten, wir haben auf dem Dorf gewohnt, war sehr schwierig, da immer hinzukommen. Ich musste wirklich als Jugendliche viel per Anhalter fahren, um zu meiner Ausbildungsstelle zu kommen, weil ich von zu Hause nicht diesen Background hatte, dass meine Eltern mich fahren konnten oder dass überhaupt Führerschein oder irgendwas gegeben war. Somit hatte man das dann abgebrochen. Da gab es natürlich dann große Ärger zu Hause und dann bin ich eigentlich von zu Hause raus und habe mein eigenes Ding gemacht.
Okay.
Oder musste auch von zu Hause raus, weil die mit allem nicht so einverstanden waren. Und bin dann ziemlich schnell nach Hamburg. Habe da nochmal eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau angefangen. Die habe ich aber auch nicht abgeschlossen, weil ich sehr, mit der Pünktlichkeit hatte ich es noch nie so. Ich hatte wirklich einen tollen Chef. Also ja. Ich muss sagen, ich hatte einen Mega-Chef. Der hat mich wirklich an die Hand genommen und wir konnten ganz offen und ehrlich reden und der hat mir auch viele Chancen gegeben, aber so mit dem Verschlafen morgens und pünktlich auf Arbeit sein, habe ich nicht sehr oft hingekriegt und deshalb habe ich das auch irgendwann gecancelt, leider Gottes. Und dann habe ich einfach, in Hamburg hat man ja viele Möglichkeiten als auf dem Dorf,
klar,
wo ich vorher herkam, habe ich immer Jobs gemacht. Ich habe immer gearbeitet, ne? Die verschiedensten Dinge. Dann bin ich irgendwann auf die Reeperbahn in Hamburg gekommen und habe da lange im Dollhaus gearbeitet, in der Table Dance Bar als Servicekraft, also nicht als Tänzerin, sondern als Servicekraft. Tänzerin hätte ich gerne gemacht, aber ich bin so eine kleine Körperfünf, also im Sport war ich auch immer nicht so gut, also konnte ich leider nicht machen. Aber ja, habe dann lange Jahre da eigentlich gearbeitet.
Also an der Bar ist das dann eher oder auch bedient?
Genau. Okay. Also die Getränke gebracht und den Service halt gemacht. Die Mädchen auch so ein bisschen betüdelt, ne? Wer schon mal im Dollhaus war, du kannst dir einen Tisch mieten und dann kommt da eine Frau auf diesen Tisch und tanzt für dich. Okay. Und die wird halt bezahlt in Dollars, die du vorher erwerben kannst und der Dame dann zustecken kannst.
Ah ja, okay. Ja.
Und daher, ich habe dann auch die Dollars verkauft und an die Gäste und diese wurden dann an die Damen weitergegeben. Ja, und
wie lange hast du das gemacht ungefähr?
Ja, ich glaube so drei, vier Jahre habe ich das gemacht, ja. Also war ich dann irgendwann so Anfang, Mitte 20. Nebenbei, irgendwann habe ich dann nochmal, ja, das ist ja nicht einfach auf der Reeperbahn. Ich habe dann auch nochmal im anderen Table Dance Laden gearbeitet und dachte aber, okay, ich mache nochmal eine Ausbildung. Irgendwann wurde ich genötigt, eigentlich eine Ausbildung zu machen. Also ist ja klar, es reden einem immer viele Leute ins Gewissen. Wenn man jung ist, sieht man das ja nicht so eng und denkt, ach, ich habe doch einen Job und das geht alles. Und da denkt man nicht an in 20 Jahren, was ist mit deiner Rente? Und ich habe sowieso immer gesagt, total bescheuert, aber ich will nicht älter als 30 werden. Das war immer so mein Slogan, alles andere ist mir egal.
Wie der gute alte Mick Jagger, ne? Das ist auch so gesagt. Heute ist er fast 80, glaube ich.
Weiter habe ich auch nicht gedacht. Also es war wirklich, die Möglichkeiten auch, dass ich jetzt, mein Horizont war gar nicht so weit, dass ich auch sagen konnte, ich lebe irgendwann mal in einem Haus. Ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto oder vielleicht sogar drei, die ich jetzt habe. Ja. Das konnte ich mir also gar nicht vorstellen, weil ich auch aus so einer Familie gar nicht kam. Also ich habe gar nicht, also ich komme aus einer Familie mit 4 Kindern, also ich habe noch 3 weitere Geschwister und wir hatten das wirklich nicht einfach. Mhm. Ich war ein mittleres Kind und ich musste immer die Sachen von meinen Geschwistern auftragen sozusagen. Also da gab es nicht irgendwie so Wunscherfüllungen oder Urlaube oder so. Wir sind mal an die Ostsee gefahren, aber ich kannte bis 18, bis ich meinen ersten Freund hatte, war ich noch nie im Ausland oder habe irgendeinen Urlaub gesehen oder so, ne? Also deshalb war mein Horizont gar nicht so weit, dass ich dachte, ich erreiche auch viel in meinem Leben. Mhm. Da ich ja auch nicht den tollen Start hingelegt habe, einen tollen Schulabschluss, die Ausbildung und ne, klassisch, wie man sich hocharbeitet oder so. Und auch nicht den Background von zu Hause hatte, dass man einen Führerschein bezahlt kriegt oder wie auch immer, wie andere Kinder das haben. Oder überhaupt zu Hause leben durften und ihre Ausbildung entspannt zu Ende machen. Und dann kommen sie in das freie Leben und können irgendwie, ne?
Ja, arbeiten erstmal das, was sie gemacht haben.
Ich musste mir alles irgendwie selber erarbeiten und habe mich da so durchgetüdelt. Okay, also musste ich irgendwann eine Ausbildung machen und habe dann nochmal eine Umschulung gemacht, weil du machst ja dann irgendwann eine Umschulung in einem gewissen Alter sozusagen und habe dann Kauffrau im Großhandel gelernt.
Okay.
Auch wieder in der Männerdomäne eigentlich, alles für Farben und Lacke, also für Malerbetriebe.
Okay.
Dass so Malerbetriebe kommen und ihre Farben in einem Großhandel kaufen. Also waren da nur Männer. Ich war auch die einzige Frau in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und die Ausbildung habe ich auch abgeschlossen. Nebenbei habe ich nachts, um noch mehr Geld zusätzlich zu verdienen, habe ich in einem Puff gearbeitet.
Ja.
Auch an der Rezeption. Und habe sozusagen, musste so mich ein bisschen um die Mädchen kümmern. Und über die, um die Männer natürlich, die dort einkehrten, die haben bei mir bezahlt und denen habe ich einen Bademantel gegeben, Handtücher und gesagt, wo sie lang gehen müssen oder okay, wie auch immer. Ja, das habe ich dann immer nachts gemacht und morgens bin ich dann zu meinem normalen Job, wo ich wow, meine Ausbildung gemacht habe und ja, ja. Und dann muss ich mal überlegen, genau. Dann dachte ich aber auch wieder, als ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, ich war ganz stolz auf mich, dass ich eine Ausbildung gemacht habe.
Ja, aber wir leben in einer Scheinwelt und hattest jetzt endlich mal einen Schein.
Ja, genau. Aber dachte so, nee, ich will das nicht weitermachen. Das mein Leben lang, ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Ja. Ich weiß nicht. Ich war eh immer eine Träumerin, haben vielleicht viele, ich wäre am liebsten immer ins Ausland und da denken ja viele drüber nach, aber und irgendwas Wildes zu machen, keine Ahnung, zu reisen oder... Ich kam dann dazu, genau, Anfang 20, ich bin zwischen 20 und 30 bin ich viel auf Festivals gegangen, mhm, und habe sehr wilde Zeiten hinter mir und war so ein bisschen, bin ich immer noch Hippie im Herz eigentlich, und habe mich verliebt in einen Düdo, einen Düsseldorfer Mercedes 608.
Ach, Vario heißen die ja offiziell, ne?
Ja, Vario ist schon der Nachfolger, ah, okay, sozusagen. Ja, der Düsseldorfer, also den ich habe, der ist auch gleiches Baujahr. Ich bin 85er Baujahr.
Ja.
Danach kam irgendwann der Vario, der ist auch eckiger, der Düsseldorfer ist, ist runder.
Ja.
Und das ist ja so das typische Hippie-Mobil gewesen. Auf den Festivals, wo ich war, standen da ganz viele rum.
Ja.
Und das war mein großer Traum. Ich habe auch erst mit 22 oder so, habe ich, na klar, dem Geld geschuldet, habe ich erst meinen normalen Führerschein gemacht.
Mhm.
Und hab dann irgendwann, wollte ich so einen Bus haben,
ja,
hatte aber keinen Führerschein dafür.
Okay.
Und hab irgendwann mal jemanden auf dem Festival kennengelernt, der keine Möglichkeiten mehr hatte aus Hamburg, dieses Riesending irgendwie heile zu machen und die wollten den nicht mehr haben und haben mir wirklich so einen verkauft für 1750 Euro.
Okay.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist er 30.000 wert, sagen wir, zwischen 20 und 30.
Ja.
Liebhaberstück, wenn man ihn unbedingt haben möchte. Und habe ihn dann gekauft.
Ja, also vielleicht noch, wir haben ihn vorhin beim Krischi so ein paar Fotos angeschaut. Es ist also wirklich eine Langversion. Also ja, der 2 Meter Überhang, oder? Über der Hinterachse hinweg.
Ja. Ja.
Ein richtig langes Ding, also nicht dieser kurze, Ding, sondern es ist wirklich ein, wahrscheinlich das längste aus Variation.
Genau.
Und es sieht wirklich wie so ein schöner Hippie-Bus aus, ja, muss man wirklich sagen.
Ja.
Echt klasse.
Ja. Ja, als ich ihn gekauft habe, war er blau mit einem gelben Streifen irgendwie drüber und mir war ganz schnell klar, nee, der muss irgendwie eine andere Farbe, der muss irgendwie Hippie, weiß ich nicht. Deshalb haben wir ihn dann echt, habe ich ihn selber abgeschliffen,
mhm,
und wir haben ihn dann nachher lackieren lassen in Weinrot mit einem weißen Dach.
Ja.
Und ich hatte aber keinen Führerschein dafür.
Okay.
Und ich habe mich wirklich die ersten, ich glaube so 2 Jahre, habe ich mich von meiner Mutter oder von meinem Schwager zum Festival fahren lassen, weil die haben ja noch die alten Führerscheine.
Okay.
Weil der ist über, was sagt man, 7,5, nee, über 3,5 Tonnen. Wirkliches Gewicht hat er irgendwie 6 Tonnen oder so, etwas, mhm, über 6 Tonnen. Und da brauchst du ja wieder einen extra Führerschein. Früher hatte man den ja automatisch mit drin.
Ja.
Und die haben mich dann immer zum Festival gefahren,
nee,
mich da abgestellt mit dem Ding und auch wieder abgeholt. Also konnte ich sehr gute Partys machen und wurde wieder nach Hause gebracht. Also
hatte, das ist ja cool.
Das waren schöne Zeiten, aber dann habe ich echt das Geld in die Hand genommen. Ich habe im Dollarhaus damals wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient und habe mir dann diesen LKW-Führerschein zusammengespart und in Hamburg einen LKW-Führerschein gemacht dafür, mhm, gleich unbegrenzt, also nicht nur einen 7,5er, sondern einen großen. Und
Als du nochmal Zuwachs bekommst, einen großen Schulbus oder sowas.
War wirklich zwischenzeitlich, auch als ich Krischi kennengelernt habe, der mich ja mit dem Bus kennengelernt hat, habe ich dir immer zum Anfang erzählt, Ach ja, lass uns doch irgendwie so einen HVV-Bus kaufen. Also HVV ist die Linienbus bei uns in Hamburg.
Verkehrsverein oder
genau, und da gibt es, wenn man im Hafen, also Hamburger Hafen ist ja riesengroß, gibt es, kann man die wirklich kaufen. Also da gibt es Händler, die die ganzen ausgesonderten Busse verkaufen. Und da dachte ich immer, oh, lass uns doch so einen kaufen und den ausbauen und da drin leben. Und ja, halt der Hippie im Herz irgendwie. Und deshalb dachte ich gleich, ans Größere, den größeren Führerschein zu machen. Mhm. Ja. Und wenn wir nochmal zurückspulen, dass ich ja die Ausbildung abgeschlossen habe und ich dachte, boah, nee, ist nicht so mein Ding, habe ich keine Lust drauf, kam ich irgendwie da drauf. Das war auch eine Zeit, wo viele Fahrschullehrer gesucht haben.
Okay.
Also Fahrschullehrer ist ja kein typischer Ausbildungsberuf, sage ich jetzt mal so. Okay. Die ganzen Fahrschullehrer, die überhaupt jemals entstanden sind, sind entstanden dadurch, dass sie bei der Bundeswehr irgendwie dazu ausgebildet worden sind, weil sie bei der Bundeswehr alle Führerscheine gekriegt haben. Und dann haben sie weiterführend irgendwie, sind sie Fahrschullehrer geworden. Also bei der Bundeswehr raus und haben eine Fahrschule aufgemacht.
Okay.
Aber da kam ja keine mehr nach, weil irgendwann ja auch bei uns die Bundeswehr irgendwie gestoppt hat und das, das
ist ein bekanntes Problem aktuell, ne?
Ja.
In Deutschland.
Und somit wann war denn das so? Ja, das war so, da war ich so Ende 20 war ich da, also 28, 28, ja. Und da dachte ich einfach, okay, machst du Fahrschullehrerin, weil die wirklich gesucht haben.
Ja.
Hatte eine Fahrschule gefunden und da brauchte man auch wieder so einen Bildungsgutschein. Ich hatte ja alle Führerscheine, ich hatte sogar Motorradführerschein und dachte, okay, machst du. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe nach diesem Bildungsgutschein gefragt und habe denen alles vorgelegt. Und dann sagt sie so, naja, sie haben ja alle Führerscheine und auch LKW. Der Hamburger Hafen sucht gerade Großgerätefahrer. Und ich dachte so, hä? Großgerätefahrer? Kann mir ja gar nichts drunter vorstellen, aber weiß ich nicht, ich hatte bis dato auch meinen Horizont, also ich habe mich gar nicht mit dem Hamburger Hafen, obwohl ich ja schon fast 10 Jahre in Hamburg gewohnt habe, habe ich mich mit dem Hafen und der Arbeit damit gar nicht beschäftigt. Und von daher war mir
die
auch nicht klar.
Die meisten Kölner waren noch nie auf dem Kölner Dom, das ist einfach so.
Ist ja meistens so, genau. Somit konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Und die hat mich wirklich genötigt eigentlich. Ja, gehen Sie mal dahin, die stellen gerade ein und machen gerade so ein Auswahlverfahren. Okay, dann gehe ich da mal hin, dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, was ich denn tue. Und ja, dann gab es da so ein riesengroßes, die haben 100 neue Leute eingestellt im Hamburger Hafen. Und
ist es eine Gesellschaft, also ist es eine GmbH, also eine Firma, die den ganzen Hafen betreut?
Genau, so ungefähr, so ungefähr. Natürlich gibt es noch Unterfirmen, so wie Packbetriebe oder wie auch immer.
Ja, wahrscheinlich wieder solche Firmen,
Die
einfach arbeiten. Ja,
also im Hamburger Hafen.
Aber der Hafen ist ein Riesen...
Genau, also der größte Teil und diese Firma, wo ich angefangen habe oder die gesucht hat, betreibt schon den größten Jahr. Natürlich gibt es auch noch ein anderes Terminal, was privat ist, was auch noch ein anderer Betreiber ist. Aber sagen wir jetzt mal, der größte Teil im Hamburger Hafen mit den meisten Terminals betreibt nur eine Firma.
Okay.
Und die hat gerade gesucht. Und ich wusste das auch nicht bis dato. Der Hamburger Hafen und gerade die Hala hat immer so alle 10 Jahre eingestellt oder so, wenn es hochkommt.
Ne? Aha.
Also es ist eigentlich ein Sechser im Lotto, den die gesucht haben. Da wollten ganz, ganz viele Menschen hin und diesen Job haben um allen Preis.
Ausgesorgt zu haben. Die wollen sind Sinnelfing, alle wollen zum Daimler. Also es ist
und ich wusste gar nicht, worum es ging und wurde genötigt.
Ja.
Und bin dann zu diesem Auswahlverfahren und das war wirklich abenteuerlich. Ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Also schon krasse Tests und ich musste auch praktische Tests machen, wie ich muss den Funktest machen, also ob ich geeignet bin, in die Funke zu sprechen. ich musste einen Container, wie die Container sind ja auf dem Schiff fertig gelascht, sagen wir. Gelascht heißt, dass sie festgemacht werden mit Eisenstangen, damit sie, wenn Seegang ist, nicht über Bord gehen.
Ja.
Sowas musste ich machen. Da ist ja so eine kleine Logik hinter. Die werden so über Kreuz angebunden mit so zwei Laschstangen. Und ja, da stand einfach dieser Container und dann lagen diese Stangen davor. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Und da sagen die, ja, wie würdest du das jetzt machen? Und solche Sachen waren halt. Dann musste ich einmal auf eine Containerbrücke. Da wurde halt geguckt, ob ich höhentauglich bin.
Also vielleicht da nochmal, eine Containerbrücke ist ein großer Kran, der... Portalkran ist ja eine Halle, ne? Also oben wirklich einen Bereich hat, nicht wie so ein Baukran mit einem so einem Arm, sondern wirklich auf beiden Seiten gelagert. Das ist die Containerbrücke, okay?
Genau. Die Containerbrücke ist ja dafür da, um die Container zu be- und entladen. Wie du schon sagst, da fährt man mit dem Kran übers Schiff drüber und lädt die Container dann ins Schiff, aufs Schiff, wie auch immer. Und dadurch, dass das ja in... sagen wir jetzt mal, um die 45 Meter hoch ist, muss man da schon höhentauglich sein.
Auch klar, ja, klar.
Fährst bei einigen mit dem Fahrstuhl hoch, aber dann, wenn du oben rauskommst, gehst du nur auf Gitter. Also du hast unter dir gar nichts. Da musst du schon, und auch wenn du da drin sitzt, ist ja klar, du hast eine Glasscheibe unter dir und guckst die ganze Zeit nach unten. Und einige können das nicht ab.
Genau. Und vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Jeder, der schon mal an der Elbe war, heißt an den Landungsbrücken und so rüberschaut über die Elbe, der sieht am Horizont diese riesigen Kräne.
Ja,
ne?
Ja.
Also mit so einem riesigen Arm dran und dass das klar ist. Das sind die Dinger, die von der Jana jetzt spricht.
Ja. Und ja, da muss ich dann einmal ein paar Mal vor- und zurückfahren. Und ja, dann musste man so noch andere... ja, wie sagt man denn, Tests machen, um zu gucken, ob man schon...
Also theoretische Tests.
Theoretische, genau. So. Genau, okay. Mir fehlte gerade das Wort Theorie.
Ja.
Naja, auf jeden Fall war ich dann mit 100 Leuten da in einem Raum und der oberste Chef von dieser Firma hat dann gesprochen und viele konnten Fragen stellen und ich peinlicherweise dachte so... Ich stelle jetzt mal eine Frage. Wie sieht denn eigentlich mein Job aus, wenn ich hier anfangen würde? Und was würde ich verdienen? Und weil bis dato hatte mir das keiner erzählt und ich hatte einfach keine Vorstellung. Also ich war richtig unverblümt. Und dann guckte er mich bloß böse an und sagte, also tut mir leid, wenn Sie jetzt nicht wissen, wo Sie hier sind, und was sie dann machen sollen. Da informieren sie sich lieber nochmal und dann sind sie hier falscher Platz. Alle gucken mich böse an. Ja, es war sehr peinlich. Ich konnte dann ein bisschen herausfinden, was ich denn verdienen würde und wie mein Arbeitsbereich denn aussehen würde in Zukunft. Und ich habe mich dann schlussendlich für diesen Job entschieden.
Okay, du bist ausgewählt worden in der letzten Jahr.
Ich wurde auch ausgewählt. Ja, also ja, ich konnte... Genau. Ich würde sagen, es ist auch Frauenquote gewesen. Das ist immer bescheuert zu sagen Frauenquote, aber zu dieser Zeit, ich habe vor, das war 2013, 2014, war es so, dass sie viele Frauen in den Hafen bringen wollten.
Okay.
Und auch viele externe Leute. Also früher war es eher so, dass der Hafen ihre Leute durch Ausbildungsberufe bekommen hat, also die wirklich eine Ausbildung im Hafen gemacht haben. Und natürlich irgendwelche Hafenarbeiter, sagen wir jetzt mal, die von Anfang an angefangen haben, Säcke zu schmeißen, Container zu packen, Container auf dem Schiff anzubinden. Und die haben sich hochgearbeitet als Großgerätefahrer,
ja, okay, verstehe.
Als Containerbrückenfahrer, wie auch immer, als Checker. Es gibt so viele Arbeitsbereiche im Hafen. Ne?
Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, der Großvater war schon im Hafen,
genau.
Die Mutter war schon im Hafen, Vater, alle haben im Hafen gearbeitet, absolut. Kinder machten die Ausbildung im Hafen und dann war man irgendwann...
Absolut, auch total wirklich bei uns, also in meine Arbeitskollegen, alles Familie. Also ja, wirklich, alle haben sie ihre Kinder irgendwo am Arbeiten.
Drei und, verschiedene Nachnamen.
Ja, absolut. Das war früher gang und gäbe. Und ja, dann haben sie mal neue Leute eingestellt. Also wirklich aus extern.
Ja.
Und ja, dann habe ich die Zusage bekommen und habe mich dafür entschieden. Und cool, jetzt bin ich, ich sage mal, ich kriege genug Schmerzensgeld, dass dieser Job mich jetzt schon, seit 2014 bin ich im Hamburger Hafen und habe verschiedene Patente, das nennt man so auf dem Terminal, verschiedene Arbeitsbereiche. Dass ich unter anderem, bin ich LKW gefahren, fahre die Container auf dem Terminal hin und her oder fahre auch Containerbrücke, also B- und Entlade, große Containerschiffe. Oder arbeite an der Bahn, weil wir haben auch im Bahnverkehr, also wo Container raufgeladen werden.
In den Zug? Den Zug führen?
Nein, ich führe nicht den Zug, aber ich checke die Container, die auf den Bahnwaggon raufgesetzt werden. Aha. Bei uns gibt es auch Bahnkranfahrer, die werden natürlich auch mit dem Kran auf den Bahnwaggon raufgesetzt. Also es gibt ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche, die du auf dem Terminal betreiben kannst und machen möchtest. Also somit wird es auch nicht langweilig. Nee. Man hat viele Möglichkeiten und ist immer interessant.
Ja, also denke ich auch. Was sind dann doch wirklich Herausforderungen dann auch für dich gewesen, wo du sagst, okay, da wurde es dann mal wirklich.
Ich dachte wirklich, dass ich, weil ich immer schon den Hang eher zu Männern hatte als zu Mädels, sag ich jetzt mal so.
Oder Frauenberufe.
Genau, oder ja. Frauenberufe auch. Dachte ich eigentlich, bin an der perfekten Stelle. Ich bin auch immer sehr frei raus und mag nicht überlegen, was ich genau sagen muss oder so eine Überfreundlichkeit, das liegt mir manchmal nicht. Und dachte eigentlich, ja, ich bin jetzt unter Hafenarbeiter. Die ja. sind, da kann ich so sein, wie ich will und ich könnte auch mein Gesicht zu tätowieren und das interessiert hier niemanden oder wie auch immer.
Okay.
Aber nein, das war wirklich...
Ist es eigentlich 24 Stunden oder ist es so Schichtbetrieb und sowas auch?
Ja, also es ist Dreischicht auf jeden Fall und 360 Tage im Jahr arbeitet wow. der Hafen. Wir haben nur 5 Hafenfeiertage, wo wirklich der Hafen zu ist,
ja.
nur 5 Tage im Jahr. Aber sonst alle anderen Feiertage, Samstag, Vollgas. Sonntag, ja, ja. Vollgas.
Mhm.
Ja, 24 Stunden. Mhm. Naja, und die Männer, die haben mir schon das Leben zum Teil sehr schwer gemacht. Also es ist nicht so, dass sie sehr direkt sind und man da mit den mega geilen Hafenarbeitern zusammenarbeitet. Wir haben, eine Arbeitskollegin hat mal zu mir gesagt, und ich habe ja angefangen, da waren wir nur 10 Mädels auf dem Terminal,
ja.
zwischen 400 Männern. Ja, die hat mal zu mir gesagt, wir sind die Frauen unter den Mädchen hier.
Ja.
Also, ja, es ist schon Lästereien, Intrigen. Sie lassen einen links liegen oder... Ja, das ja. ist... Mann, ich musste ja, schon kämpfen. Es hat mir schon Bauchschmerzen manchmal bereitet. Und aber ja, ich sage mal... Ich kriege genug Schmerzensgeld.
Aber es gab auch freundliche Ereignisse.
Auf jeden Fall. Ein super liebes Lächeln hat mich irgendwann, ein tolles Gespräch. In der Raucherbude habe ich irgendwann Christian kennengelernt. Und ja, ich weiß nicht, Christian ist ja, der ist bei einer anderen Firma angestellt, macht genau die gleichen Arbeiten.
Ah, okay.
Verdient auch das gleiche Geld, nur dass er den Vorteil, ich würde sagen Vorteil hat, dass er auf, es gibt ja mehrere Terminals in Hamburg,
ja.
Dass er auf allen Terminals arbeiten kann. Also er hilft aus. Wenn bei uns Not am Mann ist oder auf einem anderen Terminal, hilft Christian aus und springt von Terminal zu Terminal.
Verstehe.
Da, wo Arbeit anfällt. Und ich bin fest auf einem Terminal, habe immer die gleichen Leute und er hat... Ja, das kann man Vor- und Nachteile nennen. Ich, für meinen Teil nenne ich es einen Vorteil, kann er auf allen Terminals arbeiten. Und somit habe ich ihn, sehe ich ihn super selten und habe ihn damals auch super selten gesehen. Wir kamen irgendwann ins Gespräch und ich fand ihn ganz, ganz schnuggelig irgendwie. Und, ist ja auch schwierig.
Jetzt kriegt der Christian rote Ohren.
Ist ja auch schwierig in so einer Männerdomäne. Das kann ja auch nach hinten losgehen, ne? Dann sprichst du da jemanden an. Ich habe den nicht direkt angesprochen. Ich habe das über einen Arbeitskollegen gemacht, dem ich schon vertraue. Okay. Also ich sage mal so, man kann nicht jedem vertrauen da auf dem Terminal. Aber ich habe so eine Handvoll, die wissen auch Privates von mir. Okay. Mit denen kann ich wirklich offen reden. Bei den anderen muss man immer ein bisschen aufpassen irgendwie. Ne? Die sind sehr neugierig und schlachten dich aus, wenn sie irgendwas erfahren aus deinem Privatleben. Und dem konnte ich wirklich sagen, du kannst du den nicht mal anschreiben und der soll sich mal bei mir melden. Und
wie er mich angeschrieben hat, ja.
Und Krischi hat dann auch gleich angerufen und, ne, und sind mit Kaffee trinken gegangen und so kam das dann irgendwie. Ne?
Habe ich dir gesagt, was er mir geschrieben hat? Ruf mal Johanna an, ist dringend.
Ach so.
Er fand das auch ganz lustig, irgendwie der Kollege, und hat das dann gleich dramatisch gemacht und Christian hat dann auch gleich angerufen. Ja, und so haben wir uns
das dann... Das ist wie lange her?
Ja, auch, also ich glaube, knapp ein halbes Jahr, nachdem ich da angefangen habe, oder ein Jahr, irgendwie 14 war das, glaube ich, auch irgendwann, ne? 13 habe ich angefangen und dann kam das irgendwie, ich muss gerade mal überlegen, zustande.
Ja, das erste Mal habe ich dich gesehen auf dem Infotag von der Hala. Da habe ich dir die Tür aufgehalten, das weiß ich noch. Und dann irgendwann haben wir uns das erste Mal getroffen in der Raucherbude, wie du mit Stefan gesprochen hast, wo ich zeitig wieder los musste und du kurz dazwischen gequatscht habe. Und dann habe ich sie wieder in der Raucherbude getroffen, habe mich erstmal entschuldigt dafür, dass ich da so dazwischen gekrätscht bin. Ja. Und dann kam die SMS, genau. Das ist...
Ja, auch irgendwann 2014. Also wir kamen beide aus einer 10-jährigen Beziehung.
Genau.
Und... ich war gerade in Trennung, also ich habe den Job angefangen, da hatte ich schon eine 10-jährige Beziehung. Ne?
Ah, okay.
Aber die gingen irgendwann in die Brüche und bei Christian genauso. Und ja, dann ging das irgendwie so seinen Lauf. Ne? Und seitdem sind wir auch zusammen. Viele sagen immer, oh Gott, wie könnt ihr bloß zusammenarbeiten?
Tun wir ja nicht.
Aber tun wir gar nicht. Also wir sehen, ja, es gibt mal auch mal Tage, aber die können wir, glaube ich, an einer Hand im Jahr abzählen, dass wir sogar zusammen in einem Gang, also in einer Schicht, in einem Gang zusammenarbeiten, eine Nacht zusammen oder so. Aktuell machen wir ja nur Nachtschicht, damit wir uns auch viel sehen und auch die Freizeiten zusammen verbringen können, weil durch seine Firma, die hat ein anderes Schichtmodell, zwar auch 3-Schicht, aber würden wir entgegengesetzt laufen und deshalb machen wir schon seit Jahren eigentlich nur Nachtschicht.
Okay.
Und aber dadurch, dass er auf anderen Terminals hin und her hüpft und wir ja auch unterschiedliche Patente haben, also er mal Containerbrücke fährt und ich an der Bahn bin oder so, sehen wir uns gar nicht. Wir sehen uns so selten.
Ja, auch wenn auch. Das ist super.
Ja, also gut, haben wir überhaupt versteht, kein Problem mit.
Hätte ich jetzt auch gar nicht.
Also ich sage immer, die Arbeitskollegen, die sagen, wie könnt ihr bloß miteinander zusammenarbeiten, die haben halt keine glückliche Ehe zu Hause oder whatever. Genau, ich weiß es nicht. Irgendwas, ne? Ja, genau. Und Krischi und ich, wir haben uns eigentlich super gefunden. Wir teilen unsere Hobbys eigentlich total gut miteinander und reisen sehr gerne. Sind auch immer wieder für neue Dinge zu haben. Und ich hatte irgendwann die Blitzidee, ich möchte unbedingt mal in die Wüste.
Okay.
Es gibt so ein ganz, ganz zauberhaftes Pärchen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auf Instagram, Valerie, und ich weiß nicht, wie er heißt. Und die haben einen Hilux, den super alten Hilux, Pickup. Und die haben schon die ganze Welt bereist, nicht nur mit dem Hilux, aber waren halt in Marokko in der Wüste und die schießen unglaublich schöne Fotos. Also da kommst du nur ins Träumen und willst eigentlich mit denen immer mitreisen. Und da habe ich zu Krischi gesagt, oh, wir haben ja eigentlich ein Reisemobil, ne? Wir sind auch mit dem Düdo viel gereist, keine Frage. Aber mit dem Düdo in die Wüste fahren, definitiv nicht. Du fährst einmal mit den 6 Tonnen auf dem Strand, dann bist du erstmal 3 Tage am Buddeln. Der
ist auch klar.
Das ist kein Spaß mit dem. Ja. Und außerdem fährt er nur 80. Also so richtig lange Reisen, da musst du schon viel Zeit haben. Und dann habe ich die halt gesehen und habe zu ihm gesagt, ich will auch mal in die Wüste. Wollen wir uns nicht kurz mal auch so einen Hilux kaufen und dann Dachzelt draufknallen und in die Wüste fahren? Und dann, also ja, lass uns das machen. Dann waren wir Feuer und Flamme und haben wirklich ganz Hamburg, den Hafen, bei den ganzen Alibaba-Händlern, die die Autos verschiffen, und überall in ganz Deutschland nachher schon, haben wir nach so einem Hilux gesucht. Ja. Aber die wurden so hoch gehandelt, wir hatten uns so 10.000 Euro Budget gesetzt, und das war gar nicht möglich. Und dann sind wir irgendwann, haben wir dann so ein bisschen den Horizont erweitert. Okay, gucken wir mal nach einem anderen Geländewagen.
Ja.
Und dann kamen wir irgendwann auf den Defender. Okay. Also Krischi hat ja sehr technisches Verständnis, jawohl, schraubt gerne.
Ja.
und ist da Feuer und Flamme irgendwie. Der hat dann immer gesagt, ja, nee, der geht nicht. Und ja, ich habe gesagt, der ist zu teuer. Und also das ist ja überhaupt nicht unser Budget.
Ja.
Ja, aber die Entscheidung ging irgendwann auf einen Defender, auf einen 110er.
TD4 ist das dann schon gewesen?
TD4, genau.
Ja.
TD4 ist mir leider geschuldet. Ich hatte keine Ahnung, aber ich bin nach dem total Äußerlichen gegangen. Ich fand den TD4 natürlich wesentlich schöner mit seinem Buckel auf der Haube und neuer von innen und weiß ich nicht was, Klimaanlage. Heute würde unsere Entscheidung mit dem Wissen von Defendern, würde es definitiv auf einen TD5 fallen.
Ja.
Aber ja, dann haben wir uns wirklich, dann haben wir ein Auto verkauft, unsere beiden Motorräder, und haben uns einen Defender gekauft.
Wow.
Ja. Wir waren bis heute, also jetzt waren wir das erste Mal mit ihm in der Wüste.
Genau, wollte ich erst fragen, wann habt ihr den gekauft? Wie lange habt ihr den schon?
2000, ich glaube 21, 20, irgendwo in dem Dreh.
Corona, ja, sozusagen.
Ja, genau. Ja, direkt genau. Corona.
Zum ersten Lockdown direkt.
Okay.
Ja.
Ja.
Und ja, dann war wirklich Lockdown. Wir haben ihn aus Berlin gekauft und der Typ hat uns den sogar, man durfte nicht fahren irgendwie zu dem Lockdown. Man durfte.
Es gab so eine Ausgangssperre.
So eine Ausgangssperre. Ja. Und der hat uns den von Berlin nach Hamburg gebracht.
Okay.
Und dann steht er bei uns auf dem Hof, der Wagen. Ich steig da ein. Ich habe vorher noch nie in einem Defender gesessen.
Okay.
Und hab zu Krischi gesagt, willst du mich eigentlich verarschen?
Ja.
Das einzig Moderne an diesem Ding ist der elektrische Fensterheber. Wir haben jetzt wirklich 24.000 Euro für dieses Auto ausgegeben.
Ja, ich hab's ja schon zigmal gesagt, also als ich erste Mal in dem Defender gesessen habe, gesagt, was ist das für ein Scheißhaus? Ich hab's wirklich so gesagt, weil ich als fast 2 Meter Mann in einem ohne Verlängerung schien, also mit dem normalen Sitz da drin, du denkst ja, was ist das denn? Du, mit der linken Schulter bist du ja total eingeengt. Aber auch bei uns ist ja dann die Liebe in Brand. Anscheinend bei euch auch.
Wir sind damit zur Arbeit gefahren. Ja. Ich hatte früher Feierabend. In der Nachtschicht hat man manchmal früher Feierabend. Und dann habe ich zu Christian gesagt, du, ich gehe schon mal ins Auto. Ich kann mich da drin ja schlafen legen. Also ich wollte mich vorne hinlegen einfach. Ich gehe ins Auto und warte auf dich, bis du Feierabend hast. Setze mich ins Auto und suche den Hebel, dass ich den Sitz nach hinten machen kann. Das ging nicht bei dem Auto. Ich habe ihn angerufen. Ich so, Krischi, echt, willst du mich verarschen? Ich kann nicht mal den Sitz nach hinten machen. Aber das ist ja bei Defender normal.
Ja.
Also du kannst ihn nicht richtig nach hinten klappen und kannst da drin gar nicht schlafen. Das ist nur begrenzt irgendwie.
Ja,
ne? Ich dachte, was für ein Auto, ey. Ja, aber die Liebe ist im Brand. Wir haben dann haben wir unsere erste Reise geplant, Italien-Rundreise mit Sizilien. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Wochen unterwegs, haben natürlich vorher das Setup ein bisschen, also der war original, hatte eine zweite Sitzreihe, alles drin, da war nichts dran gemacht an dem. Haben uns ein Hubdach von den Overlandis gekauft,
okay,
das Krischi alleine im Garten aufgesetzt hat. Und ja, haben uns dann noch einen Ausbau reinsetzen lassen von Lendi-Ausbau. Und ja, wie gesagt, haben dann die erste Italien-Rundreise gemacht. Haben viele tolle Spots gehabt, an Stränden gewesen. Krischi wollte immer auf Strände rauffahren und ich habe extrem abgequiekt auf dem Beifahrersitz und habe gesagt, nein, lass uns das nicht machen, das ist super peinlich, wenn wir uns damit festfahren, bitte nicht, wenn wir hier irgendjemanden rufen müssen. Und er immer, das Auto kann das. Und ich so, nee, ey, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ja. Und wir standen irgendwo ganz wild. Auf einmal stand morgens ein Defender neben uns, ein Pärchen, die auch wild gestanden haben und sich zu uns gestellt haben. Mit denen haben wir zwei wundervolle Tage verbracht und die kamen gerade von Red Rock, vom Intensivtraining.
Ah, okay.
Und ich habe dann so erzählt, dass ich mich so anstelle. Und dann meinten die so zu Krischi, schenk ihr doch mal so ein Intensivtraining. Wir kommen gerade von Red Rock. Und haben so ein Intensivtraining gemacht. Und das war einfach mega. Okay, wir unsere Reise abgeschlossen und Krischi gleich so ein Intensivtraining gebucht bei Red Rock.
Ja.
Und hat mir es geschenkt. Er hat mich auch das ganze Wochenende fahren lassen.
In, wo und war der WC dann?
Wir waren in Peckwitz bei Wolfsburg.
Ach, da oben, ja, stimmt auch.
Ja. Das geht ja 3 Tage, das Intensivtraining. Und wie gesagt, hat mich wirklich die 3 Tage fahren lassen. Ich habe gemerkt, wie er gelitten hat auf dem Beifahrersitz. Er hätte es auch gerne gemacht, aber er hat es echt durchgezogen.
Ja.
Und ich muss sagen, danach wollte ich nichts mehr anderes mehr. Ich hätte am liebsten meinen Job gekündigt. Okay. Ich wollte nur noch Offroad fahren. Ich habe dieses Auto auf einmal geliebt und dachte, boah, ist der absolute Wahnsinn, was dieses Auto kann.
Ja.
Es war so toll. Wirklich, weil ich ja eh schon so ein Faible immer für Autos hatte irgendwie. Also ich bin schon immer gerne Auto gefahren und das war so, boah, Wahnsinn. Ja, und weil wir so angefixt waren beide, haben wir dann mit Jörn und Dani von Red Rock mal gesprochen und haben gesagt, ey, wir sind immer für euch bereit, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht. Wir sind nicht weit von Wolfsburg, Peckwitz entfernt. Wenn ihr orgatechnisch, Krischi hat technisches Verständnis, wenn ihr mal jemand braucht, Ausfall habt, weil ihr von Düsseldorf, haben die wirklich einen langen Weg, ne? Die fahren den ganzen Tag darüber, würden wir euch aushelfen. Und das hat auch nicht lange gedauert, da haben die uns angerufen und gesagt, ey, habt ihr wirklich Bock? Dann kommt vorbei. Und seitdem sind wir wirklich 4-mal im Jahr beim Intensivtraining dabei.
Mhm. Als Scouter, als Begleiter.
Genau. Und unterstützen. Ich mache viel nebenbei, so Orga und Fotos für Red Rock. Unterstütze auch bei den Gruppen. Man ist ja immer in einzelne Gruppen aufgeteilt. Und ja, Krischi führt die Gruppen, ist da richtig Scout. Und was uns so mega gut auch gefallen hat einfach, dieser Austausch, also man lernt so viele tolle Leute bei diesem Intensivtraining kennen, also die unterschiedliche Ambitionen haben. Sie wollen auf Weltreise gehen. Sie haben sich gerade genauso wie wir einen Geländewagen gekauft und wollen erstmal gucken, was kann das Ding eigentlich?
Ja,
und oder sind schon mehrere Offroad-Reisen gefahren und updaten sich einmal im Jahr und sagen, okay, ich will immer wieder mein Wissen irgendwie ein bisschen auffrischen und damit das nicht verloren geht, wie gehe ich mit der Winde um, wie gehe ich überhaupt mit verschiedenen Situationen um und besonders gut hat uns da auch gefallen, dass wir einfach so herzlich aufgenommen worden sind.
Ja, so,
also das Red Rock Team im Gesamten mit den Scouts und besonders Jörn und Dani sind super herzlich. Man fühlt sich wie in so einer großen Familie.
Mhm,
also für unseren Start in diese Offroad-Szene war das eigentlich perfekt.
Ja, war ein Volltreffer. Ne?
Absoluter Volltreffer.
Gleich tief rein, muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Ja, also wirklich happy und seitdem sind wir bei denen.
Mhm. Und man sieht es ja auch auf der Tour, auf der wir jetzt ja auf der Rückweg sind aus Tunesien, auch da waren ja mehrere Wiederholungstäter, also die mit Red Rock schon in Griechenland, in Sardinien und sonst wo waren. Also das ist genauso, wie Johanna das sagt, das ist schon familiär und, ja, und gut. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn man da dann auch zur Crew, zum Inner Circle gehört, ist das bestimmt spannend. Ja?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Weil das wirklich auch alle mit Herzblut irgendwo machen.
Ja.
Ne? Also wir machen es ja ehrenamtlich, sagen wir jetzt mal so. aus dem Spaß an der Freude irgendwie, dass du auch, wo hast du, wenn du wirklich Bock darauf hast, wo hast du auch die Möglichkeit, immer mal Offroad zu fahren irgendwie. Außer du fährst selbstständig in einen Offroad-Park.
Ja.
Aber da geht dein Popo-Alarm ja ziemlich früh los. Ja. Und begibst du dich wirklich in einige Situationen alleine, und fährst da jetzt irgendwie steil den Berg runter oder durch das Matschloch durch, da überlegst du dreimal, nee, ich glaube, ich mache das nicht.
Genau, ist ja klar. Und mit einer Gruppe nicht. Da weißt du, die holen dich auf jeden Fall wieder raus.
Ne? Absolut, absolut.
Und dann ist irgendwann noch ein zweites Auto dazugekommen, weil ich, vielleicht mal ganz kurz, ich bin ja mit Krischi, der war ja schon Gast bei mir in der 53. Folge, da war ich ja beim 50-jährigen Jubiläum in Stadt Oldendorf, nee, Oldendorf?
Ja, Mammutpark.
Mammutpark, genau. Genau. Und da sind wir ja mit dem das sind TD5 dann, ne?
Ja, genau.
Das sind TD5, ein kurzer. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wir waren, wir haben mit Red Rock eine Scout-Tour gemacht, oder also nur wir Scouts, haben in Griechenland die Prespa Ultimate gemacht. Mhm. Red Rock bietet ja Reisen an, unter anderem in Griechenland. Und da hatten wir die Prespa Ultimate noch mit unserem 110er gemacht und wir hatten einen 90er dabei.
Ja.
Und wir haben so gekämpft mit diesem 110er, also mit unserem großen, wo wir zwischenzeitlich dachten, wir schrauben das Reserverad ab, wir schmeißen sämtliche Sachen ab, nur um dieses Mühe, weil wir so viel gewünscht haben, gekämpft haben, ja, mit diesem Auto. Und wie gesagt, da war ein 90er dabei. Das war schon fast langweilig. Der kam überall durch. Der kam einfach überall durch, ja, und rum. Und ich war so überzeugt von diesem Auto. Mhm. Und wirklich auf dem Rückweg von Griechenland wieder nach Hamburg.
Es war aber ein TD4, der dabei war.
Ja, aber völlig egal. Es war ein 90er. Ist, ja, ne? Ja, also auf dem Rückweg habe ich schon nach 90er geguckt.
Okay.
Erstmal habe ich eigentlich geguckt, man kann das so sagen, es hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir, weil wir beim Intensivtraining mit eingestiegen sind bei Red Rock, dass wir da immer unterstützen, Diskussionen hatten, wer fährt eigentlich von uns beiden. Mhm. Und zwar nervig. Ja. Also mir tat es in der Seele weh. Er wollte fahren, ich wollte fahren.
Okay.
Und das Wochenende ist kurz. Und da hatten wir wirklich Diskussionen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kaufe mein eigenes Auto. Das ist mir jetzt einfach zu blöd. Ich will die ganze Zeit da fahren, weil ich wollte ja nichts anderes mehr machen, außer Offroad fahren. Cool. Also hatte ich erst so ein paar, ich wollte das Budget ja nicht, so ein Budget für einen Defender ist ja schon hoch, ja, hatte ich mich eigentlich auf so einen kleinen Lada Niva eingeschossen erst.
Cool, ja.
Hatte den dann in die Gruppe gesetzt, in unsere Red Rock Scout Gruppe und die haben ganz klar gesagt, mit dem Lada Niva brauchst du bei uns hier nicht ankommen. Okay. Nee, Johanna, nein, kein Lada Niva. Ich so, warum denn nicht? Ich will doch einmal nur damit ein bisschen, nein. Okay, gut, dann... Und dann,
ja, die sind zwar unkaputtbar, aber Sperren und sowas haben wir ja nicht, ne?
Doch, ja, doch, doch.
Kostet nichts bei
den Autos. Kostet nichts.
150 Euro eine Sperre.
Ja, so ungefähr. Also okay, geht wahrscheinlich genauso, also geht wirklich schnell kaputt bei den Dingern, aber... Ja. Okay. Das Budget ist wirklich klein. Mhm. Also da kannst du wirklich vom Budget von 10.000 Euro rechnen, wenn du ihn nur fürs Offroad-Fahren benutzt und okay, sonst nicht,
ja,
finde ich das eigentlich ein cooles Auto. Definitiv. Okay. Aber gut, ich habe das dann ernst genommen, was sie gesagt haben und habe mich dann auf den 90er eingeschossen. Und diese Reise in Griechenland, wo der 90er dabei war, hat mich absolut bestätigt. Mhm. Und wirklich auf der Rückreise nach Hamburg haben wir uns dann schon einen 90er angeguckt.
Ah, okay.
In Süddeutschland.
Aha.
Und der ist aus Italien importiert, ist da wirklich richtig Wettkämpfe gefahren anscheinend. Die Italiener betreiben ja auch wirklich hartes Offroad, ja, und viel Offroad. Und ja, den konnte ich dann wirklich für einen guten Kurs da kaufen. Der sah super aus, untenrum, also hat wirklich keine Menge gehabt, hat hinten und vorne Sperre, hat sogar Luftanschluss vorne und hinten mit dem Gastank drunter, okay, und all solche Dinge. Also eigentlich hatte der alles, was man haben möchte.
Mhm.
Und hatten dann noch eine kleine Bedenkzeit und sind, glaube ich, eine Woche später, als wir von Griechenland wiederkamen, sind wir wieder runter und haben den gekauft. Und an dem Wochenende war auch gleich ein Intensivtraining. Okay. Also bin ich vom Kauf dann gleich zum Intensivtraining mit dem 90er. Okay. Und ich war Feuer und Flamme. Ich liebe dieses Auto.
Ja.
Ich fühle mich einfach auch unglaublich sicher. Mhm. Weil jeder, der irgendwie mit so einem 110er Offroad fährt, sagen wir jetzt mal, und ich glaube, viele Frauen können mich da auch verstehen, der ist schon ziemlich kopflastig und kippt immer ein bisschen hinterher und
auch klar,
ja. Ne, das bürstet der 90er so ein bisschen weg.
Klar,
also
klar.
Ne, der ist wie so ein Go-Kart, gerade Schräglagen, was mein absolutes Problem zum Anfang war, haben vielleicht auch viele, der gibt mir unglaublich viel Sicherheit. Mhm. Mit dem traue ich mich ganz viel und ich bin mittlerweile eins mit dem und fahre den auch gerne mal privat. Also auch mal in die Stadt und so. Wir nutzen ihn eigentlich wirklich nur für Packwitz oder jetzt härtere Offroad-Reisen. Mhm. Den großen benutzen wir für sowas gar nicht mehr. Das okay. ist wirklich unser Reisemobil.
Ja.
Da steckt sehr viel Geld drin. Ne? Mhm. So ein Defender ist ja auch eine Cola-Dose.
Ja.
Wenn du den mal auf die Seite packst, dann kann das halt nicht so angenehm enden. Und das
ja,
wollen wir einfach auch nicht.
Ja.
Ne? Gut, für Tunesien haben wir jetzt gesagt, okay, 2 Wochen in der Wüste, im Zelt auf dem Boden oder so, nee, dann nehmen wir den Großen mal. Aber ja.
Sind wir, letztendlich seid ihr auch wirklich sehr gut durchgekommen. Habt euch wirklich super geschlagen, wart auch ein Vorbild für uns. Petra und ich sind ja oft hinter euch direkt hinterher gefahren. Ne? Die ganze Tour jetzt zu beschreiben, wäre da vielleicht ein bisschen vieles Guten. Aber würde ich natürlich jetzt auch gern, wir kommen ja schon langsam Richtung Ende, noch darauf eingehen. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren jetzt 14 Tage lang zusammen in Tunesien, in der Sahara unterwegs. Und wir hatten einen deutschen Scout, den Freddy. Dazu gab es ja die bisher noch schon eine andere Folge. Die Co-Scouts, kann man das so sagen?
Genau,
ihr beide,
Kunden,
ne?
Ja.
Und ihr habt euch ja wirklich, nach sehr gut dort eingebracht, muss man wirklich sagen, also du auch als Person, das Menschliche, diese ganzen, ich meine, wir waren eine große Gruppe von über 20 Leuten, da gibt es ja auch in solchen Extremsituationen auch extreme Situationen psychologischer Art, ja. Da war die Johanna immer sehr gut beraten und im Material wiederum der Krischi, also der hat uns, uns allen, also nicht jetzt nur Petra und mir, sondern wirklich der Gruppe viele, viele Dienste geleistet, Undichtigkeiten, Kupplung ausgefallen, Kardanwelle gebrochen, bei mir selber ist ja dann auch die Achse gebrochen, das kann ich ja mal an anderer Stelle erzählen, denn wir hatten dann noch einen rechten Vorderradbruch, also es sind sehr, sehr viele Dinge passiert und das hat wirklich trotzdem noch gut funktioniert alles, also auch dieses Menschliche. Gehen wir mal ein bisschen auf diese Gruppe ein, wie ist es jetzt dazu gekommen, habt ihr euch dann einfach gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal die Sahara-Tour mit oder hat der Jörn euch gefragt oder wie ist das eigentlich zustande gekommen?
Eigentlich, also es ist ja jetzt, sagen wir jetzt mal, die zweite Tunesien-Tour, wirkliche buchbare Tunesien-Tour. Die erste war eigentlich eher so eine Scout-Tour, also die erste Test-Tour. Da ist ja der Flo und der Flo war bei dir ja auch schon mal im Podcast.
Ja.
Und der Jörn mitgefahren von Red Rock. Und eigentlich im Originalen würde ich sagen, macht Flo das in Zukunft schon mehr, die Tunesien-Touren, aber es kann immer mal sein, und der hat ja auch eine Familie, ne?
Ja.
Dass auch andere Scouts das mal fahren müssen. Und da hat Jörn uns gefragt, wollt ihr das nicht mal begleiten? Also war das für uns auch absolutes Neuland. Wie gesagt, wir waren noch nicht in der Wüste, wir haben viel gehört und wie die Beschaffenheit sein kann und deshalb dachten wir, okay, ja, wir haben ja viel Urlaub, wir fahren einfach mal mit, ne? Wir gucken uns das auch mal mit an.
Ja.
Und von daher war auch alles für uns neu, schlussendlich.
Ja.
So eine Gruppe zu führen oder eher zu begleiten, wir haben sie ja eher begleitet.
Zusammenzuhalten. Den Hühnerhaufen.
Mit allen Spirenzien, die es da so gab,
ja.
War das für uns auch absolutes Neuland.
Ja,
ne?
Ja.
Auch Freddy haben wir, Freddy ist ja eine Ikone, also schon
ja.
ein besonderer Mensch für sich irgendwie.
Ja.
Liebenswert, lustig und ja, den muss man irgendwie, man muss aber auch erstmal warm werden mit ihm.
Ja, und vor allen Dingen, vielleicht auch da mal ganz kurz, ich glaube, weil er schon so oft in Afrika war, für den ist so viele Sachen so selbstverständlich.
So selbstverständlich.
Da musste Johanna dann immer übersetzen, ja?
Ja.
Also jetzt mal vielleicht, damit es alle verstehen. Und dann gab es nochmal ein zweites kleines Briefing hinterher,
ja.
weil Freddy, ja, wie gesagt, er geht von vielen Voraussetzungen aus, was ja auch okay ist.
Absolut.
Das beruhigt uns ja auch, ja, dass wir wissen, der kennt sich da ja wirklich super aus. Also für die Gruppe war das auch schon gut, aber man braucht manchmal nochmal jemanden, der ein Verständnis dafür hat und das nochmal gebündelter, leicht verständlicher rübergebracht hat. Gerade immer in diesen Morgensbriefings war das nochmal so ein bisschen sehr unterstützend, was Johanna dann so gemacht hat.
Ja, ne? Ja, ich musste auch erstmal, wir mussten da auch erstmal reinkommen. Wie du schon sagst, für ihn ist es viel selbstverständlich. Ja. Und im Herzen will er, dass alle Spaß haben. Aber da geht einiges dann verloren. Ja. Oder wer bei Redrock schon mal eine Reise gebucht hat, Jörn ist, wie Freddy schon sagt, 1000%. Mhm. Und der möchte natürlich, dass alle Gäste abgeholt werden und irgendwie schon eine tolle Reise haben und dass auch alles so stimmt, wie es sein soll.
Ja.
Ne? Und deshalb sind wir auch dabei gewesen in dem Fall. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Zwischenfälle gehabt, in dem Fall, dass die Autos ausgefallen sind, dass für die Gäste natürlich schon die Reise weitergehen kann.
Ja, genau.
Ne? Und, also für uns trotzdem Neuland gewesen. Wir haben euch einmal aus der Wüste rausgeführt, weil schlimmerweise natürlich Freddys Auto kaputt gegangen ist.
Und vielleicht da nochmal, wer noch nie da war in der Sahara, das Wetter und der Wind und was weiß ich, das sind so viele Einflüsse.
Ja.
Klar, man könnte 1000%ig das planen, aber es wird nie so kommen.
Nee.
Es wird nicht so kommen, das ist uns dann auch klar geworden.
Nee.
Und für mich und für Petra und mich war es wirklich eine super Sache, wie sich nachher dann alles gefügt hat, dass wir dann uns wieder in Duos wieder getroffen haben. Das war natürlich für uns super. Ne?
Ja.
Für den einen oder anderen, der aus der Wüste extra raus musste,
war
es vielleicht nicht so spannend, aber wir fanden das klasse.
Ja. Perfekt. Für euch war das, glaube ich, wirklich gut.
Super.
Ich denke auch. Also die Vorstellung erst so, oh, wir fahren alle wieder aus der Wüste raus.
Ja.
Aber ihr, genauso wie wir brauchen noch die Zeit, um ein bisschen rumzudödeln. Und wenn man auch zwischendurch sich mal die Zeit nehmen kann. Ich finde, an dieser Reise ist ja sehr besonders, dass man schon diese Ruhe, diese Möglichkeit mit seinem eigenen Fahrzeug, in seinem eigenen Fahrzeug zu schlafen, diese Wüste irgendwie so wahrzunehmen. Natürlich kann man einen Flug nach Tunesien buchen, sich in irgendeinem Wüstencamp für 1-2 Nächte einbuchen und dann eine Quad-Tour machen oder gibt bestimmt auch Jeep-Touren für so eine Tagestour. Aber wir haben ja wirklich übernachtet in der Wüste.
Ja.
Wild, irgendwo einfach da stehen geblieben. So, jetzt ist 16 Uhr, wir bleiben hier stehen, machen Lagerfeuer und
kochen schön zusammen. Ja. Das war richtig super. Ne?
Also es war, ist schon besonders.
Genau. Und haben uns dann wirklich am nächsten Morgen wieder getroffen, gebrieft und dann wieder weiter gekämpft.
Ja.
Also es war schon hat unsere Erwartung auf jeden Fall übertroffen.
Ja.
Wir haben da, weil wir gar nicht so große Erwartungen hatten. Wir haben uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber es war natürlich wirklich dann eine A, die Herausforderung, aber B, auch eine befriedigende Sache, weil es am Schluss hat sich für uns dann wirklich sehr gut gefühlt.
Ja.
Und ich sage es nochmal mit euch beiden so als Ankerpunkt, ne, um das Wort nochmal aufzunehmen, die Ankerpunkte am Auto vorne und hinten mit den Schäkeln, das kennt ihr alle, hoffentlich die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Ankerpunkte am Auto sind wichtig, aber auch Ankerpunkte in so einer Gruppe. Das wart ihr beide, definitiv. Und es hat uns viel gebracht und ich hoffe, euch dann auch viel Spaß gemacht. Und na klar, es wird sich entwickeln, die Tour wird sich entwickeln, die Leute, die Vorbereitung wird sich noch weiterentwickeln und letztendlich auch eure Erfahrungen werden dann beim nächsten Mal anders sein und werden sagen, okay, das machen wir jetzt mal gleich mal so, ne?
Damit
wir dann gar nicht mehr ein großes Doppelbriefing machen müssen, ne? Und so weiter und so fort. Aber es war schon toll, also muss ich echt sagen.
Ja.
Klasse.
Auf jeden Fall.
Ja, Rainer, dem kann ich nur zustimmen. Ich fand es auch total schön, mit der Gruppe unterwegs zu sein. Auch dieses ganze Drumherum, dieses Erleben der Wüste. Man sagt ja auch, die Wüste stellt einen auf die Prüfung. Das haben wir definitiv alle erfahren, irgendwo, mehr oder weniger. Was ich jetzt erfahren habe, ist, es gibt halt leider auch Situationen, wo man die Fahrzeuge nicht mal eben schnell fixen kann und dann mal zusammen weiterfahren kann, wo es dann zum Achsbruch wie bei dir führt oder bei Freddy, wo vorne die Lenkung unten an der Achse am Vorderrad weggeknallt ist. Das sind halt Situationen, die müssen dann halt wirklich in der Werkstatt gemacht werden. Aber diese Kleinigkeiten, die wir dann unterwegs mal mit der Kardanwelle oder so fixen konnten, um dann noch weiterzufahren und alle zusammen zu bleiben. Das ist natürlich ein Highlight, das ist cool.
Ja.
Was mich fasziniert hat, ist auch, wie in der Wüste alles zusammenspielt. Du rufst jemanden an, die kommen mit einem LKW, die holen dich da wirklich raus. Das geht in die nächste Werkstatt. Nächsten Tag ist das Auto wieder fertig.
Ja.
Also das ist man braucht keine Angst haben, dass man da jetzt wirklich irgendwo hängen bleibt in der Wüste. Und für mich als Mechaniker war das vorher auch so die Frage, schaffe ich das irgendwie, wenn da Probleme auftreten, das alles hinzukriegen? Und mit dem Background vom Freddy, mit dem Wissen, mit den ganzen drumherum, super. Also ich bin total zufrieden, total überwältigt von dieser Reise. Freue mich auch total, dass ich das mit euch erleben durfte, ja, weil das ist einfach cool. Ja, also ich bin hin und weg und ich will auf jeden Fall wieder hin. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also vielleicht noch da so eine kleine Anekdote. Der Krischi hat so ein rotes Kunststoff, wie heißen die Dinger, zum Drunterlegen und das Auto. Ne, so ein,
wir haben eine Rettungsdecke.
Genau, so eine Rettungsdecke. So eine, und da haben wir immer gesagt, guck mal, er rollt schon wieder den roten Teppich aus. Das heißt, er war also mindestens einmal am Tag, oder jeden zweiten Tag, bei irgendeinem musste er unter dem Auto liegen. Das heißt, es wurde unter das Auto geschmissen, diese Plastikfolie, damit er da schön nicht völlig im Sand vergraben wurde. Und dann, das war immer lustig, wenn er mit dieser roten Decke unterm Arm durchs Camp marschierte, wussten wir, oh, da drüben hat wieder einer ein Leck oder der Stiff ist rausgeflogen oder weiß der, oder ein Schalthebel ist rausgeflogen. Das war immer sehr lustig. Ne? Also,
das Lustige, das kurz nochmal gesagt, das Lustige ist ja eigentlich, dass ich, als wir uns alle kennengelernt haben, hier noch auf dem Schiff, ich den anderen allen erzählt haben, unseren Teilnehmern, ach ja, mit so vielen Defendern. Wir waren ja wirklich sehr, sehr viele Defender.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Da habe ich so ein bisschen böse Blicke geerntet, dass ich das so schlecht geredet habe. Aber ja, also ich glaube, jeder Defender-Fahrer kennt das so ein bisschen. Ja. Es gibt keine Reise, wo... Und wenn es nur der Fensterheber ist, der jetzt gerade nicht funktioniert.
Ja, ganz klar.
Es gibt immer irgendwas.
Ganz klar.
Ja.
Und das ist ja die ewige Diskussion, speziell, weil wir das in der Wüste sehr oft erlebt haben, Toyota. Die Tunesier fahren Toyota, kann man schon so sagen.
Mhm.
Hat halt einen gewissen Vorteil. Aber ich weiß das, ich habe das mal in einem anderen Lagerfeuer wirklich damals gehört, da haben sie auch darüber diskutiert und so. Und bis einer mal gesagt hat, ist egal, it's pretty cool to drive a Defender. Und das war's. Es ist ein ganz anderes Auto, ein ganz anderer Spirit, eine Philosophie, sprechen ja manche schon davon. Und da geht halt mal was kaputt. Und dann wiederum fand ich super, dass wir alle dann das gleiche Auto hatten und alle mit der gleichen...
Mhm.
Ja,
und Liebhaber dafür dabei war.
Genau, mit Enthusiasmus dabei waren. Und wenn dann das aber auch klar wird, mein Auto ist da manchmal ein bisschen anfälliger als noch, wie gesagt, eine G-Klasse vielleicht oder ein Toyota. Ist einfach so. Ne? Also das hat wunderbar gepasst. Und dementsprechend finde ich es auch jetzt nochmal schön, das ist so fast wie so ein, finde ich, ein gutes Schlusswort. Es hat am Schluss funktioniert, wir sind alle wieder auf der Fähre, es hat keine Blessuren am Körper gegeben, das ist ja das Allerwichtigste. Die Autos haben wir alle wieder hingekriegt, sind gestern Abend schön auf die Fähre gerollt, haben hier noch einen schönen Abend gehabt gestern, heute den ganzen Tag hier, heute Abend um 11 legen wir wohl an dann in Genua und dann geht's nach Hause in den Schnee. Wir kommen ja von der Wärme, jetzt draußen sieht es auch scheiße aus, muss man wirklich sagen, es hat vorhin so ein bisschen geschneit, das Schiff wackelt, wir freuen uns dann schon wirklich dann endlich wieder zu Hause zu sein. Ich bedanke mich bei euch beiden. Schön, dass wir nochmal hier in eurer Suite zu Gast sein durften. Wünsche euch und uns allen dann noch die letzten Stunden hier noch eine schöne Zeit und sage bis dann. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen.
Auf jeden Fall. Danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. Macht's gut.
So, ihr Lebenskünstler und Abenteuerherzen da draußen, das war's mal wieder für heute. Für mich war es eine echte Freude, mit Johanna auf dieser Fähre zu sitzen und ihre beeindruckende Geschichte zu hören. Von der Reeperbahn zur Sahara, das ist nicht nur ein weiter Weg, sondern auch ein Zeichen dafür, wie vielseitig und mutig das Leben sein kann. Was mich besonders berührt hat, ist Johannas herzliche Art, mit der sie den Menschen begegnet. Gemeinsam mit Krischi, dem Defender-Schrauberprofi, bilden die beide ein starkes Team, nicht nur auf Reisen, sondern auf ihrem ganzen Lebensweg. Und dass Johanna schon vor ihrem Führerschein einen Hippiebus restauriert hat, um Musikfestivals zu besuchen, zeigt beispielhaft ihren unerschütterlichen Willen und Mut, für sich und andere auch einzustehen. Solche Menschen braucht es in einer Reisegruppe, genauso wie in der gesamten Offroad-Community, meine ich. Wenn euch Johannas Geschichte inspiriert hat, dann teilt diese Folge gerne mit euren Freunden und eurer Familie und so weiter. Denn solche authentischen Lebensgeschichten verdienen es, gehört zu werden. Schreibt mir auch gerne mal auf meiner E-Mail-Adresse hallo@landyundleute.com, wenn ihr selbst eine spannende Geschichte zu erzählen habt oder jemanden kennt, der unbedingt mal ans Mikro sollte. Wer über mich und den Podcast mehr erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook oder auch bei LinkedIn vorbei. Und wenn ihr meinen Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne nach. Auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Eine Bewertung mit ein paar Sternchen würden mich dann auch noch riesig freuen. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour mit unserer Landratte auf dem YouTube-Kanal von 4x4 Passion und auf meiner Homepage www.lernenundleute.com gibt es alle weiteren Infos. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. In meiner Hand bald Luft unter dem Differential und seid gewiss, dass es mit Menschen wie Johanna auch in schwierigen Zeiten immer weitergeht. Auf der Reeperbahn oder in der Sahara oder auf hoher See. Immer. Vielen Dank, dass ihr wieder mit mir am Laberfeuer gesessen habt und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören oder zwischendurch bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.